Ja, es ist nicht diese bräsige Ruhe, wo du weißt, so jetzt kommen die so als dicker, fetter Bär aus dem Winterschlaf, die Bayern, und jetzt werden wir wieder 0-2 verlieren und dann, aber die Bayern sind nicht unsere Kategorie. Doch, im Moment passieren da ein paar Dinge, die Torhüter-Geschichte, bin ich wirklich gespannt.
Herzlich willkommen, liebe Fußballfans, bei Reif ist live an diesem Montag, dem 16. Januar 2023. Mit im Studio ist unser Experte Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif.
Guten Tag.
Heute das Court Festival hier bei Bild. Ziehen Sie sich alle zu Hause warm an. Wie haben Sie den Sonntag verbracht, Herr Reif? Es war großes Konkurrenzverhältnis im TV. Snooker, wo wir wissen, dass Sie eine große Leidenschaft haben. Die NFL ist unterwegs.
In den fast schon Playoffs, schon Wildcard Games.
Und dann Premier
Handball
League.
Premier League gab's.
Handball mehr als 6 Millionen gestern übrigens. Steigen Sie schon in der Vorrunde ein oder sind Sie bei der Handball-WM?
Ich fremdel noch ein bisschen. Ich gucke da kurz rein, sehe, geht alles in die richtige Richtung. Immer erst, wenn es um was geht dann.
Okay, also Viertelfinale, erstes K.O.-Spiel. Dann
bin ich da.
Wunderbar. Wir fangen direkt an, würde ich sagen. Und zwar mit internationalem Fußball, nachdem wir hier gerade noch ein paar erfolgreiche Handballer gesehen haben. Also, was haben wir für Sie heute dabei hier bei Reif ist live? Da kommt es schon, unser Inhaltsverzeichnis sozusagen. Es geht gleich los mit der Premier League. Dann schauen wir auf die Supercopa, Real gegen Barca. Bundesliga-Mix ist angesagt. Max Eberl, der hier bei BILD TV zu Gast war, und noch weiterer internationaler Fußball. Also lohnt sich, dabei zu bleiben, egal ob Sie uns zuhören oder zuschauen. Wir reden zuerst über Jürgen Klopp, der verloren hat mit Liverpool 0-3 bei Brighton und hinterher sehr, sehr zerknirscht war. Überzeugen Sie sich selbst.
It's my job to make the right lineup.
Es ist mein Job, die Mannschaft richtig aufzustellen, die richtige Taktik zu wählen. All diese Dinge. Und ich hatte wirklich schöne Momente, als ich das gemacht habe. Vielleicht ist es, weil die Partie erst seit ein paar Minuten vorbei ist. Aber ich kann mich wirklich nicht an ein schlechteres Spiel erinnern. Ich meine alle, nicht nur Liverpool. Und das ist meine Verantwortung. Also ja, das macht es zu einem Tiefpunkt für den Moment.
Responsibility, so. And yeah, that makes it a really low point for the moment, clear.
764 Pflichtspiele hat Trainer Klopp bislang zu verantworten gehabt, Herr Reif. Und er sagt, das war das Schlechteste. Hat er recht?
Och, da müsste ich alle die gesehen haben. Aber er sagt auch vor allem, ja, das war meine Verantwortung. Und hat er dann auch noch gesagt, ich muss mich entschuldigen. Ich habe Ideen gehabt, die haben nicht funktioniert. Er hat so viele, wie viele, 764. 64 Spiele. Da weiß ein Trainer dann, welche Karten er wann zieht. Also das ist schon eine Karte, die er bewusst zieht jetzt. Dass er sagt, normal ist so die Mannschaft. Also die haben das nicht umgesetzt, was sie ihnen gesagt haben und das war nicht. Sondern hier zieht er alles auf sich. Das kann man nicht oft machen.
In der Mannschaft fehlten diesmal noch 4 der sogenannten Topstars. Van Dijk, der Verteidiger, aber auch in der Offensive mit Diaz, Nunez und Jota. 3 Ausfälle. Ist das noch eine Erklärung für die Krise in der Liga? Wie sehr lassen Sie das gelten? Oder wie stark ist der Liverpool-Kader, um sowas auch wegstecken können zu müssen oder eben nicht?
Für eine Mannschaft, die Champions League gewonnen hat und die Meister geworden ist, gar nicht so lange her, müsste der Kader so sein, dass er nicht alles. Also die haben es schon knüppeldick gekriegt. Also Liverpool muss man, es gilt immer noch als Erklärung. Das ist ein bisschen viel. 2 Leute, 3 Leute, aber es fallen dann die Zentralen aus. Also Van Dijk ist nun mal, das weiß ich nicht, unverzichtbar. Aber der Kader ist in manchen Stellen, Mittelfeld, ist er nicht gut genug besetzt. Und dafür trägt auch Klopp die Verantwortung. Er hatte ja Zeit. Die haben Geld verdient. Die haben verkauft, gekauft. Aber sie haben sehr viel Geld verdient, Champions League. Da ist nicht genug Tiefe drin in manchen Positionen.
Wir schauen mal auf die aktuelle Saisonbilanz, liebe Fußballfans. Wo steht Liverpool aktuell in der Saison 2023? Sind ja jede Menge Wettbewerbe, die wir aus England kennen. Und da sieht man schon, dass es eben bei Weitem nicht so läuft in dieser Saison, wie man sich das vorgenommen hat. Nachdem es ja 2 Pokalsiege in der vergangenen Saison gab und letztendlich auch noch die Teilnahme im Champions League-Finale. Also aktuell Platz 9 in der Premier League, übrigens punktgleich mit Chelsea. Hätte man auch nicht unbedingt für möglich gehalten vor dieser Saison, dass die beiden auf 9 und 10 sind. Champions League ist man noch dabei, Achtelfinale gegen Real Madrid. Im FA Cup geht's morgen am Dienstag dann gegen Wolverhampton um den Einzug in die nächste Runde. Und beim Carabao Cup, dem League-Pokal, dem unwichtigsten, aber Pokal ist Pokal, der Wettbewerbe, da ist Liverpool schon raus als Titelverteidiger gegen Man City. Herr Reif, wenn Sie so auf dieses Tableau Liverpool im Januar 2023 schauen, wo werden wir dann am Ende rauskommen?
Das weiß ich nicht, aber das ist weit unter den Möglichkeiten. Also Champions League okay, obwohl sie da auch in Neapel eine Abreibung gekriegt haben, dass die Heide gewackelt hat, da waren noch nicht so viele Verletzte. Da ist ein Umbruch. Und wir haben gerade Chelsea gesagt, Chelsea ist ähnlich abgeschmiert, da haben sie aber den Trainer entlassen. Hier bleibt man beim Trainer und sie werden sicher jetzt fragen, wie lange Klopp und was. Nein, wenn sie nicht
gut, nichts dagegen.
Dann mache ich, ohne dass sie fragen.
Doch die Frage, die sich da aufdrängt, Herr Reif,
nein.
Ist
Antwort nein.
Ist irgendein Szenario
nein.
denkbar,
einfach nein.
bei
nein.
dem
nein.
man am Ende der Saison getrennte Wege geht? Es könnte ja auch sein, dass Jürgen Klopp...
Ausschließlich dann.
Aber auch nach einer schlechten Saison? Oder würde Klopp sagen, hier gehe ich nur mit etwas Positiven und nicht mit
der Aufgabe? Solange auch nur die geringste Hoffnung besteht, die Dinge umdrehen zu können nächste Saison, wird er nicht hinschmeißen. Da bin ich überzeugt von. Und ihn rausschmeißen ist ein Szenario, ein nicht denkbares Szenario. Dazu hat er zu viele Verdienste. Dazu haben sie viel zu viele gemeinsame Ideen. Da wird einiges passieren. Im Moment habe ich so das Gefühl, sie wollten eigentlich noch kaufen. Sie wollten da noch jemand dazu. Und die anderen sind aber am Machen. Also Chelsea, denkst du ja, die drucken diese paar Pfund irgendwo. Und Financial Fair Play.
Wir haben noch einen Tresor von Abramovic irgendwo in der Ecke entdeckt.
Ja, oder? Und Financial Fair Play, ist gut. Lass uns darüber nicht mehr, bei Gelegenheit mal. Sie sind immer ein dahinter. Arsenal holt jemanden und die holen jemanden und die holen jemanden. Und sie sind immer so ein bisschen, Newcastle kauft wie blöde. Manchester United stellt sich neu auf. Also ich glaube, die Karte Bellingham, da setzt er alles drauf. Und genau da brauchen sie es ja im Mittelfeld. Also. Die Mannschaft ist besser, als sie performt hat. Sie hat viele Verletzte. Sie werden nicht Neunter werden. Aber ob sie den Champions League Platz 4 schaffen, das ist die zentrale Frage. Meister hat ja selbst Guardiola jetzt schon gesagt, na, interessiert mich nicht mehr die Premier League. Arsenal ist so weit weg. Das schaue ich mir erstmal noch an. Aber das wird nichts werden, ganz vorne. Deswegen so ein FA Cup, was wichtig ist in England. Wolverhampton kommt auch gerade so ein bisschen aus der Grütze wieder raus. Also daraus, das wird eine Saison mit viel, viel unklopphaftem, nicht gut, einfach nicht gut. Wir sind unter der Latte durchgesprungen. Aber nochmal, dass er von sich aus hinschmeißt in so einer Situation, unvorstellbar für mich und noch unvorstellbarer, dass man ihn vor die Tür setzt.
Wir gucken mal, was in England sonst noch los ist. Und das ist etwas untertrieben, denn schließlich hatten wir das Spiel Manchester United gegen Manchester City an diesem Samstag. Und da war der große Aufreger das 1:1 für Manchester United. Und wir haben diesen einen Moment für Sie noch mal festgehalten. Da sehen wir also im Zentrum letztendlich Rashford gerade, ja, sozusagen am Ball. Er berührt ihn nicht, ja, aber wie kann man darauf kommen, Herr Reif, als Schiedsrichter und auch als Videoschiedsrichter, zu sagen, er greift hier nicht ein? Also es ist eine ganz klare Bewegung zum Ball. Im Zuge dessen fällt dann später eben das Tor für Manchester United.
Weil rechts zwischen den beiden City-Verteidigern, da kommt Bruno Fernandes, glaube ich, ne?
Genau.
Oder? Also das ist mir die Frage, weiß ich nicht, da gebe ich auf. Ich habe das Spiel gesehen, ich habe die Szene gesehen. Und immer, also erstens ist er da, wo er da ist. Deswegen müssen ja die zwei gucken. Die können nicht entscheiden in dem Moment, das ist Abseits. Wenn sie das von sich aus machen, muss sie der Trainer rausschmeißen. Also hat man immer gelernt als C-Jugendspieler. Abseits ist, wenn der Schiedsrichter es sagt. Nicht, wenn du glaubst und hebst die Hand. Das darf nur Manuel Neuer, der darf immer die Hand. Also erstens ist er da, wo er ist. Sie würden anders verteidigen, wenn er da nicht wäre. Wenn der Fernandes erstmal kommt, dann verteidigst du anders. Zweitens, er holt aus, dann ist er schlau genug, weil er die Situation gut erkennt. das mache ich jetzt, ich bleib weg, Fernandes kommt, da könnte was gehen. Wenn ich dran gehe, ist abseits. So. Das, diese Ausholbewegung sehen die. Dann müssen sie sich um Fernandes auch noch kümmern. Also wenn mir da jemand sagt, das hat die Verteidiger nicht mehr, das ist eine Sauerei den Verteidigern gegenüber. Die sagen, Mensch, ich habe es doch so schon schwer. Es gibt passives Abseits und Hotzenplotz Abseits und irgendwas. Und irgendwann eine Stunde später wird nochmal geguckt, ich muss hier doch irgendwas machen. Dann soll ich immer nicht nur nach dem Ball gucken, ich soll noch immer nah am Gegenspieler sein. Alles, was man mir so mitteilt. Und dann kommt so eine Szene und das Tor gilt. Also das ist mir...
Am Ende war es dann ein 2-1 Sieg für Manchester United und da kann ich Sie jetzt nicht rauslassen. Das bedeutet in der Liga 8 Punkte Vorsprung für Arsenal.
Weil Arsenal seinen Job gemacht hat.
Ihre Prognose am Freitag für die Saison war, Manchester City schafft das noch. Wir sind jetzt noch im 72-Stunden-Rahmen, da kann man manche Dinge widerrufen. Wollen Sie zurücktreten von dem Meistertipp oder glauben Sie, dass Pep, es ist ja noch nicht mal Halbzeit in der englischen Liga. Wir gucken gerade jetzt mal auf die Tabellensituation. Es sind erst 18 Spiele absolviert, das heißt, da kommt noch ordentlich was dazu. Und es sind derzeit 8 Punkte, Herr Ralf.
Ist eine Menge Holz und ich gebe zu, Arsenal schwächelt nicht. Im Gegenteil, Arsenal spielt besser und besser und besser. Der Ødegaard und Xhaka und Saka und was die veranstalten, das ist schon richtig, richtig schicker Fußball. Macht richtig Spaß zuzugucken. Dennoch, ich bleibe dabei, der Kader ist nicht so tief wie also so breit oder was? Breit, tief, die haben nicht so viel.
Sagen wir einfach groß.
So groß. zwischen den Linien und ballfern. Nein, City ist immer noch personell besser besetzt. Wenn sie durchkommen mit denen, die wir hier so sehen, dann würde ich zurücktreten. Das sagt einem aber der gesunde Menschenverstand, es wird den einen oder anderen Ausfall geben. Und dann sie werden auch
zurücktreten vom Tipp, nur zur Klarstellung, nicht grundsätzlich in ihrer Funktion hier. Bevor Panik ausbricht.
Bevor, so weit bin ich noch nicht. Also ich schwanke, gebe ich zu. Ich hab nicht alles gesehen, aber einen Teil des Spiels von Arsenal mir angeguckt, weil ich wollte wirklich sehen, wie sie in Tottenham da rauskommen aus der Nummer, nachdem City verloren hatte. Das war gut, das war sehr gut.
Aber gewonnen da, ja.
Wir zur Wiedervorlage jedenfalls. Also ich würde nicht mehr ganz so auf den Putz hauen wie am Freitag, aber aber so zur Wiedervorlage.
Auf den Putz gehauen, Herr Reif, hat dann in letzter Sekunde nochmal Chelsea. Und zwar finanziell, sie holen jetzt den Ukrainer
Mudrik
letztendlich für 70 Millionen fix. Es können bis zu 30 dazukommen. Wir haben einmal die Statistik seiner bisherigen Saisonleistung zusammengeschoben. Haben wir den alle unterschätzt, dass man für den 70 Millionen bezahlen muss? Oder ist das derjenige, der in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren für richtig Action sorgen wird?
Na, zumindest war er auf dem Zettel bei einigen. Leverkusen war sehr nah dran mit 20 Millionen noch.
Sehen wir
dann hier, muss irgendwas passieren.
Wir sehen das gerade einmal in der Champions League. 3 Tore, 2 Vorlagen. Mit Donetsk schon ansehnlich. Und in der Nationalen Liga 7 Tore, 6 Vorlagen. 22-jähriger Stürmer.
Der muss sehr, sehr gut sein. Und ich habe Champions League ein paar Spiele gesehen. Ja, der ist schon gut. Sie wissen, warum sie es machen. Sie holen noch Joao Felix und der kostet ja auch richtig und kostet und kostet und kostet.
Teuerste Leihe der Geschichte.
Ja.
11 Millionen für 5 Monate.
Weiß ich nicht. Tuchel ist weg.
Und aber das wirkt doch irgendwie nicht sehr strukturiert. Oder Nein. Ist das gerade
Ich hoffe, dass Graham Potter irgendeine Idee damit verfolgt. Jetzt heißt es, Havertz könnte zur Disposition stehen, wegtransferiert werden, weil er natürlich viel verdient. War ja mal ein Königstransfer. Aber jetzt kommt jeden zweiten Tag kommt ein neuer Königstransfer. Also irgendwann hast du nur noch Könige. Es weiß ich nicht, was sie in Chelsea vorhaben. Im Moment sind sie, glaube ich, Zehnter in der Liga.
Wohl wahr.
Da haben wir Panik. Und da, glaube ich, sind sie im Moment alle hinterher, was zwei Beine hat. Ob das eine Struktur irgendwann kriegt, werden wir sehen.
Von den vermeintlichen Transferkönigen zu den Königlichen, denn Supercoppa ist ja angesagt. Wir haben am Freitag schon über die Halbfinals gesprochen und vor allen Dingen auch die Tore gezeigt. Jetzt dann also das Finale zwischen Barcelona und Real. Da lief es dann wirklich sehr, sehr gut. Für Barca. Wir sehen hier Lewandowski auf Gavi. Die spielen da vor dem Tor. Das wird sich durch die ganze Partie ziehen. Schon sehr beeindruckend. Gutes Vorchecking. So haben wir früher zumindest dazu gesagt. Jetzt ist es dann, glaube ich, hoch verteidigt und schnell umgeschaltet. Also das 1:0 durch Gavi für Barca gegen Real. Und weiter geht's. Jetzt Gavi über außen für unsere Podcast-Fans und Lewandowski im 5-Meter-Raum verwertet. Die Hereingabe locker lässig zum 2-0. Das sieht schon alles gut aus, Herr Ralf.
Das sieht gut aus und Lewandowski hätte mich auch gewundert, wenn es nicht klappt. Aber dass es so gut klappt, hat er so dann wieder so ein bisschen eine Fremdelei.
Da ist er wieder. Lewandowski passt nach außen zu Gavi. Gavi in die Mitte, Pedri 3-0.
So, da haben sie Lewandowski, den Altmeister, und dann haben sie diese Kinder da, Gavi und Pedri. Und da wächst was ran. Barcelona macht sich sehr, sehr gut. Bei Real, auch Alaba, total nicht in der Form, hat irgendwo auch ins Loch gefallen. Die Real-Abwehr, mein lieber Spahn.
Hier sehen wir noch den Anschlusstreffer für Real Madrid, Benzema.
Anschluss, Herr Kollege, nur bei zwei.
Alles klar. Oh, ist das so streng im Fußball-Duden festgelegt? Ein Anschlusstreffer zählt nur, wenn man auf einen rankommt.
Okay. Anschluss.
Dann ist es der Ehrentreffer.
Der Ehrentreffer.
Der zitierte.
Das ist gut.
Also Benzema macht das 1-3 aus Sicht von Real. Aber gefeiert wird bei Barcelona Supercopa im Januar. Der erste Titel, nicht nur dieses Jahres, der vergeben wird, sondern auch der erste Titel für Xavi.
Und
seit
man könnte sagen, Supercopa Kasperl-Turnier da in Saudi-Arabien. Nein, wenn es gegen Real geht, ist alles von heiligem Ernst, Barcelona. Und das war wichtig, dass Xavi mal
was in der Hand hat, gewinnt, wie man so schön sagt.
Ja, bei denen wusstest du ja auch nicht, was haben die eigentlich vor. Also Xavi kommt jetzt so und was dann? Ein paar Junge und dann aber De Jong und Depay und das stimmt doch aber nicht, aber der soll doch weg und der soll schon lange weg. Und jetzt hast du das Gefühl, da hat er das, was er wollte. Die Mannschaft folgt ihm, er hat carte blanche in dem Verein, Xavi. Und jetzt liefert er. Also 3 Punkte Vorsprung in der Liga. Barcelona kommt langsam wieder auf die Landkarte zurück. Also wir haben ja gegen Bayern die Champions League, das war ja jämmerlich, aber da passiert was. Und das ist so ein erster Schritt und Silber in der Hand.
Hören wir mal, was Ancelotti zu sagen hat, der Mann, der jetzt eben kein Silber in der Hand hatte und ja auch mit Real gerade ja auch ebenfalls in einer spannenden Phase ist, um das mal aus Beobachterperspektive zu formulieren. Ancelotti, bitte.
Die Form der Mannschaft ist nicht gut, aber wir müssen dranbleiben und zurückkommen, denn diese Mannschaft ist in allen Wettbewerben konkurrenzfähig. Es tut uns sehr weh, weil Real Madrid normalerweise das Finale gewinnt und wir heute ein Finale verloren haben. Aber es ist noch eine lange Saison und wir spielen noch um viele Titel mit. Von Demütigung zu sprechen ist zu viel, denn im Sport gewinnt man manchmal und manchmal verliert man.
Also Ancelotti spielt darauf an, Herr Ralf, wir spielen noch um viele Titel mit. Nur, wenn wir uns das einmal kurz angucken, in der Liga aktuell 3 Punkte Rückstand auf Barcelona. Da wollen wir nicht von einer Vorentscheidung sprechen, aber der Uli Hoeneß-Spruch "The trend is your friend" trifft dort nicht zu. Im Pokalwettbewerb, im Nationalen geht es jetzt zu Villarreal, auch nicht gerade das Angenehmste. Und dann haben wir dieses Champions-League-Achtelfinale, über das wir vorhin schon in anderem Zusammenhang gesprochen haben, gegen Liverpool, wo, glaube ich, Real und Liverpool beide die Perspektive haben, super, einer kommt ja weiter, aber es beinhaltet auch, das beinhaltet auch, dass im März dann schon für einen der beiden auch dieses ganz große Ding sich an der Stelle erledigt hat.
Und das sind Clubs, die genau diesen Wettbewerb, der tut dann dreifach weh. Also Champions League ist immer wichtig, aber wenn du sagst, ja, dieses Jahr, nächstes Jahr machen wir, aber wenn du sowieso schon rumkrebst und dann kommt diese große Nummer auch noch, das wird richtig wehtun. Also das wird ein bisschen auch was auslösen.
Darum noch einmal angesprochen auf den Punkt vorhin, Klopp und seine Zukunft, Ancelotti, die beiden Trainer, die ja in der vergangenen Saison gemeinsam im Champions League-Finale standen. Einer fliegt also auf jeden Fall im Achtelfinale raus. Sollte es doch für einen der beiden eine titellose Saison werden, sehen Sie bei einem der beiden dann doch eine Trennungsoption?
Bei Klopp, wie gesagt, lang und breit nein. Bei Ancelotti, sie sind im Umbruch, sind sowieso schon in der Saison im Umbruch und dann wird es nochmal einen richtigen Umbruch geben müssen. Es sind ein paar Ältere dabei, Benzema sagt auch langsam, ob das wirklich Sinn macht hier noch bei Real. Und dann wird die Frage sein, Ancelotti hat Verdienste, man mag sich, er ist ein Herr, passt auch zu Real, das ist nicht unwesentlich dort, das muss schon noch ein bisschen eine Grandezza haben alles. Aber sagen sie, komm, wir müssen was ändern. Und Zidane, der mittlerweile schon ein Säulenheiliger ist in Madrid, rund ums Bernabeu, ist ja immer noch, sitzt ja zu Hause und sorgt.
Wie Thomas Tuchel auch.
Ja. Ja.
Wenn man so an Themen wie Umbruch denkt oder ähnliches, ist ja Thomas Tuchel sicherlich ein Name. Also klar, ich meine, bei Real Madrid sind sie ja nicht bescheuert. Der hat die Champions League gewonnen, letztendlich sensationell.
Es müsste richtig ein bisschen noch schief gehen. Also sie haben in Villarreal, da wo sie jetzt in der Copa spielen, haben sie verloren kürzlich. Da haben sie diese 3 Punkte Rückstand sich aufgeladen, Real. Wenn der Trend sich fortsetzt, dann könnte es in Richtung gehen, komm Carlo, danke, alles Gute, du kannst immer wieder herkommen, aber wir machen mal was anderes. Und ja, dann könnten auch Namen wie Tuchel, die dann wieder aufs Tapet kommen.
Wie ist Ihr Blick gerade auf Toni Kroos, dessen Vertrag im Sommer ausläuft? Er hat gesagt, im Februar, März will er bekannt geben, wie es weitergeht. Schaut er sich das auch gerade ein bisschen an oder ist für den eigentlich schon klar, ein Jahr Real hätte ich schon noch Lust?
Ja, aber er muss ja auch seine Rolle überdenken und sich sagen, mache ich das mit, mache ich den Herbergsvater und dann ist er ja nicht alleine. Modric, das sind wirklich, du hast das Gefühl, ich habe dich schon 20 Jahre, 30 Jahre gesehen. Sie können es immer noch, wenn es gebraucht wird. Aber wenn du solche Spiele verlierst und so in der Liga hinterher, das kann der Moment kommen, dass er sagt, pass auf, das traue ich mir nicht mehr zu. Und so viel Demut hat er auch vor dem Club. Mhm. Das traue ich Toni Kroos sehr zu, dass er sich dann sagt, pass auf, das, was ihr wollt, diesen ganz großen Umbruch, das kann ich nicht, kann ich euch nicht mehr helfen an der Stelle. Nur wenn er selber glaubt, ich kann helfen, ich kann das, was ich kann, hilft hier, dann macht er weiter, sonst könnte sein, dass er sagt, ich habe so viel gewonnen, so viel gesehen, es ist gut.
Bundesliga ist jetzt unser Thema, nachdem wir einmal durch die Premier League und die Supercoppa gefegt sind. Denn am Freitag geht's wieder los. Wir schauen mal auf den ersten Spieltag, der uns dort beglückt von Freitag bis Sonntag. Geht natürlich gleich mit Leipzig gegen Bayern. Die große Hoffnung, einen Hauch von Meisterkampf der Liga zu schenken. Bochum, Hertha, Stuttgart, Mainz, Wolfsburg, Freiburg, Frankfurt, Schalke, Union, Hoffenheim, Köln, Werder, Dortmund, Augsburg und Gladbach gegen Leverkusen. Das einmal zum Start in diesen Bundesliga-Block, in dem wir uns zunächst beschäftigen wollen, Herr Reif, mit Borussia Dortmund am Sonntag gegen Augsburg. Da wird es ja ohnehin auch spannend, wie reagieren die Fans auch auf Moukoko, wo noch keine Entscheidung gefallen ist, wo aber Sebastian Kehl jetzt im Kicker für Aufsehen gesorgt hat mit einem glasklaren Ultimatum. Wir lesen mal kurz rein. Sebastian Kehl sagt, wir haben ihm, Moukoko, ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt. Das sollte zu einer Entscheidung führen. Yusufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen oder die Wege werden sich trennen. Im weiteren Verlauf sagt er noch, dass in dieser Woche eine Entscheidung erwartet wird. Der geschätzte Kollege Carli Unterberg sagte heute Morgen, hier findet die Entsorgung von Kehl statt. Er tritt zum ersten Mal sehr offensiv auf die Bühne, nachdem ja die Managerlegende im vergangenen Sommer abgetreten ist. Spielt er das clever, jetzt zu sagen, wir haben ein super Angebot, zu Dortmund bekennen, also auch gleich so ein bisschen das Herzthema mit rein. Aber wir wollen in dieser Woche Entscheidung, weil sonst wird es zu unruhig.
Ja. Also alles stimmt.
Carli Unterberg, danke, weiter geht's.
Carli Unterberg hat recht. Das ist in der Tat, er muss irgendwann mal auch aus dem Schatten raus. Und da geht es dann an bei einer Personalie wie Moukoko. Das ist nicht irgendwie ein bisschen irgendein Nachwuchsspieler, sondern das ist schon eine mögliche Figur der Zukunft. Lassen Sie uns am Freitag dann nochmal so drüber reden, was so in Dortmund passiert und bei Bayern passiert. Da geht es ja darum, Reus wird der Vertrag verlängert, Hummels. Bei Moukoko ist das nicht die Frage, wird ein Vertrag verlängert, sondern ist das eine Figur der Zukunft? Will er das? Macht er da mit? Und wenn nicht, muss man sich anders orientieren. Das ist nicht nur eine Vertragsverlängerung von irgendeinem Spieler. Da ist eine Menge dahinter. Und das hat Kehl richtig gemacht, finde ich. Bevor die Liga losgeht, musst du das Thema weghaben. Denn sonst, sie sagen, mal sehen, wie die Fans reagieren. Genau, wie wir reagieren. Jeden Tag steht was in der Zeitung. Das hilft nicht. Und in Dortmund wissen sie, pass auf, lass uns für ein Umfeld sorgen, dass wir nicht schon wieder eine Mentalitätsdebatte kriegen oder sonst irgendwas. Lass uns einfach nur Fußball spielen. Dazu muss man so eine Geschichte sehr schnell beruhigen. Und ja, es ist auch Dortmunder Art, dann sowas wie Bekennen dazu zu machen. Wozu soll ich bekennen? Also den Vertrag unterschreiben, ja oder nein und fertig.
Echte
nein.
Liebe.
Sie spielen auch diese Karte ein bisschen, Kehl, sehr geschickt. Der kleine Moukoko wird sich das gut überlegen müssen, was er da tut. Es ist eine Chance, wirklich etwas zu werden in diesem Club. Mehr zu werden.
Er ist 18 Jahre alt, ja. Also wenn ja, ich denke, der kann jetzt noch sich da 3-4 Jahre entwickeln.
Der hat ein bewegtes Fußballleben hinter sich schon. Absolut. Als 18-Jähriger. Da brauchen andere 20 Jahre für. Insofern auch das. Sie sehen es in ihm, sonst würden Sie den Zirkus nicht mit ihm so machen so lange. Sie sehen in ihm, dass das nicht mehr nur ein Wechsel auf die Zukunft ist, sondern dass er dir eine baldige Gegenwart liefern kann, wenn es das gibt. Also
spätestens dann ab jetzt. Die baldige Gegenwart sieht nämlich aus Dortmund-Sicht, muss man sagen, auch sehr gut aus. Möglicherweise hängt das auch mit dem selbstbewussten Kehl-Auftritt zusammen, denn Alea ist ja wieder da und der hat jetzt direkt mal nach seiner Einwechslung beim zweiten Testspiel 3 Tore in 7 Minuten erzielt. Da denkt man noch so ein Elfmeter, ja gut, das war ein Goodie von den Kollegen. Guck mal, du kannst es noch, aber das hat ihm bei weitem nicht gereicht gegen Basel. Dann ein sehr typisches Tor von ihm, Brandt quer, so ein bisschen wie vorhin Lewandowski, nicht ganz super Körper, aber sauber herausgespielt, da steht er, wo man stehen muss. Und dann das dritte Tor, Herr Reif, hier nach der Ecke, sehr schöne Direktabnahme. Also, Alea ist wieder da. Es hätte vor 4 Wochen noch keiner für möglich gehalten, dass er eine ernsthafte Option wieder ist, aber freut uns natürlich zu sehen. Dann wollen wir noch kurz über 2 Transfers sprechen, Herr Reif, die ich jetzt nicht unbedingt für Januar als die spektakulärsten vorher erahnt hätte, aber wir sehen, Rüther von Hoffenheim wechselt zu Leeds United für 28 Millionen fix, kann bis auf 40 anwachsen. Ein vielseitiger Offensivspieler. Hier sehen wir ihn, wie er gerade bei Leeds angekommen ist, aus dem Flieger gestiegen ist. Haben wir den unterschätzt oder ist das so ein bisschen der Preis, der entsteht, weil eben einfach viel mehr Geld in der Premier League unterwegs ist und da kann man sich das dann auch mal so leisten?
Ja, und Hoffenheim ist ja immer so ein bisschen unter dem Radar. Er war schon mit das Spektakulärste, was sie da zu bieten hatten, Hoffenheim im Sturm. Wenn es nicht das Geld gewesen wäre, das kann nur aus England kommen, Leeds. Ich meine, wo sie stehen in der Liga, irgendwo Richtung sehr weit nach Süden, wo es schon gefährlich wird. Jesse Marsch ist da Trainer, Ex-Leipziger. Also die, wenn die dann um die Ecke kommen mit 28 Millionen, die mit Boni, glaube ich, bis auf 40 ranwachsen. Exakt.
Und sie haben 750.000 Euro vor 1,5 Jahren für ihn bezahlt.
Insofern.
An Rennen. Also das ist ein Geschäft, wo man sagt, Respekt.
Alternativlos. Wenn ein englischer Club kommt und sagt, hier habt ihr Trillionen, irgendwas, was ihr wollt, dann musst du das machen. Er wird ihnen fehlen. Aber sie haben halt wieder 28 Millionen, musst wieder irgendwo hingehen, gucken, dass du nicht für 750 für so schnell wieder was kriegen. Aber ein Teil davon wieder investieren, du brauchst einen wie ihn. Wirklich ein sehr vielseitiger Spieler, der spektakuläre Sachen konnte.
Die zweite Personalie ist Kevin Schade, der U21-Nationalspieler von Freiburg, der jetzt zunächst verliehen wird. Darum taucht er bei den Superablösen noch nicht auf. Aber es gibt eine Kaufverpflichtung, die aller Voraussicht nach greifen wird im Sommer, dann für 25 Millionen Euro. Bei Brentford wird der jetzt aufschlagen.
Brentford, wenn ich Sie frage, wissen Sie, wo das in London liegt? Oh. Müsste man genauer gucken. Ja, und die kommen mit 25 Millionen um sich. Diese 2 Transfers sind wirklich, wenn die ganz großen Nummern, Havertz von Leverkusen, 80 Millionen, 100 Millionen, da Chelsea, da sage ich noch, okay, kann ich nur irgendwo. Aber da fragst du dich, wo kommt das her? Und da wirst du wieder daran erinnert, wie groß der Unterschied ist zwischen dem, was in England passiert und bei uns. Fernsehgelder, was weiß ich alles. Jedenfalls, sie haben Summen zur Verfügung und holen sich so einen Jungen aus Freiburg. Was soll Freiburg machen bei so vielen Millionen? Was soll ich machen? Soll ich Nein sagen? Das wäre ja unverantwortlich. Insofern, ja, damit musst du dich abfinden. Du musst das Geld nehmen und wieder kreativ werden.
So ist es. Rüther und Schade also jetzt nicht mehr dabei in der Bundesliga. Den beiden viel Erfolg in der Premier League. Wir bleiben aber bei der Bundesliga, denn Max Eberl, der neue Leipzig-Manager, war am Sonntag zu Gast bei Bild TV bei Valentina Maceri und Walter M. Straten, der Mann, auf den natürlich jetzt auch viele schauen, also auf Walter M. Straten schaut man immer, aber in dem Fall ist Max Eberl gemeint, denn das ist ja am Freitag sein erstes Spiel als RB Leipzig Manager und gleich gegen die Bayern. Interessant, was er zu sagen hatte zum Vergleich Sommer oder Ulreich. Wen hält er denn für besser?
Also Jan Sommer ist aus meiner Wahrnehmung einer der besten Torhüter in der Bundesliga und vielleicht sogar in Europa. Er hat für mich nochmal, selbst in seinem doch etwas höheren Alter, wenn man das mit Anfang 30 sagen darf, im Fußball schon, nochmal eine unfassbare Entwicklung genommen. Ja, ich würde schon sagen, dass Jan Sommer ein Touch besser ist als Sven Ulreich, wenn ich das so sagen darf.
Er darf das natürlich so sagen, denn Max Eberl hat lange mit Jan Sommer zusammengearbeitet bei Gladbach. Gehen Sie bei seiner Einschätzung mit? Ein Touch besser?
Ja, natürlich. Das weiß auch Jan Ulreich. Wer würde jetzt auch nicht sagen, das ist ja Unsinn. Das, glaube ich, sieht er schon nüchtern. Das ist Schweizer Nationaltorhüter, der schon auf internationalem Niveau spielt. Ja, ich sehe das so mit einem leichten Schmunzeln, so Eberl, so in Richtung Gladbach. Na, dann müsst ihr euch aber anstrengen, den zu halten, bei dem Wollen. Den redet ihn noch mal ein bisschen höher rein, den Bayern, aber die wissen schon selber, was sie vorhaben.
Es scheint ja deutlich zu sein, dass die Bayern sich durchaus mit einem Szenario beschäftigen, das über 2023 hinausgeht, weil einfach nicht genau zu sagen ist, wann Manuel Neuer zurückkommt und wenn ja, in welcher Verfassung. Denn auch das steht bei Sommer sehr klar im Raum. Es geht um einen Vertrag, falls der Wechsel klappt. Ich glaube persönlich immer noch daran. Bis 24 oder vielleicht sogar bis 25. Also ein offener Kampf um die Nummer 1 wäre das. Der Kicker hat jetzt berichtet, dass auch Gregor Kobel, der Dortmund-Torwart, mal als Name bei Bayern gefallen sein soll, unter der Perspektive, wer wäre denn einer der Torhüter, die eben perspektivisch in Frage kämen, um Manuel Neuer nachzufolgen.
Oliver Kahn hält Riesenstücke auf Kobel. Er hält ihn für nach Neuer selbstverständlich für den besten Torhüter in der Liga. Ja, ist uns ja unter allen nicht verborgen geblieben.
Können Sie sich vorstellen, dass die Bayern da so in einem Jahr möglicherweise mal ernst machen? Oder hängt das sehr davon ab, wie es jetzt mit Sommer ausgeht?
Na, jetzt wollen sie aber wirklich eine ganze und Neuer. Ne? Das, ja, also gut, und dann einer von denen macht dann die Nummer 3. Na, sie sind lustig.
Man könnte das ja Sommer einen Vertrag bis 2024 geben und Kobel für 24 im Blick behalten.
Da frage ich mich, ob das Sommer, ist das wirklich das, was er will? Also das ist eine spannende Geschichte und darüber können wir Freitag auch noch mal reden. Auch bei Bayern passiert was. Ich habe das hier am Freitag schon gesagt, das ist nicht so originell. Neuer ist der Kapitän und ist die große Nummer bei den Bayern. Und wenn der wiederkommt und dann setzt du ihm, sagst du, sie sagen das so ganz lässig, ja, dann ist der klare Kampf um die Nummer 1.
Das ist das Schöne, wenn wir diese Rollen hier haben, da kann man das lässig sagen.
Das wollen die Bayern das oder vielleicht, ja, genau, vielleicht wollen sie genau das. Thomas Müller, es ist immer so ein bisschen Dämmerung, kommt ja auch schon, das ist in der Natur der Sache, biologisch irgendwann. Also das sind Namen, die du für, weiß nicht, das war so wie, es gibt die Allianz Arena und dann gibt's Neuer und dann gibt's Müller, die ganz normalen Dinge in München. Und plötzlich kommt da, überlegt man sich manche Dinge. Und deswegen diese Torhüterfrage ist ein Teil dieses fast schon Umbruch.
Ja. Woher wissen Sie, dass Kahn so auf Kobel steht?
Hat er das Hab ich mal gehört. Okay. Dass er das mal gesagt hat, für mich der beste Torhüter nach Neuer. Und ist jung genug? Natürlich geht's um Zukunft. Nübel, glaube ich, wäre wieder ein Thema geworden, aber dann hätte es jetzt klar sein müssen, Neuer spielt nicht mehr, dann du hast Vertrag, das wäre einfach gewesen. Oder lass dann herkommen und wir machen, danach bist du hier die große Nummer 1. Das glaube ich, glauben sie selber schon nicht mehr so ganz. Also natürlich brauchst du einen Torhüter auf dem Niveau. Also in Bayern ist nicht das geworden, was sie geworden sind in den letzten Jahren oder geblieben oder wieder geworden, wenn sie nicht einen Torhüter wie Neuer gehabt hätten. Das ist so. Im internationalen Fußball brauchst du einen, der in der Gegend rumfliegt und vor allem der Fußball spielen kann. Ja, der Fußball spielen kann. Und das war Neuer die große Nummer und der Nächste muss es genauso können. Sonst würden sie völlig anderen Fußball spielen.
Hören wir nochmal bei Max Eberl rein, was er zu einem möglichen Meisterkampf zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern sagt.
Ich würde schon sagen, dass RB in der Lage ist, eben den Bayern immer wieder gefährlich zu werden. Dafür
aber gefährlich zu werden reicht ja nicht.
Ja, das genau.
Muss ja nur eins mehr kommen.
Gefährlich werden ist nur dann, wenn Bayern wirklich ihre Leistung nicht bringt. Weil das habe ich ja auch schon an einer oder anderen Stelle gesagt. Wenn Bayern ihre Leistung bringt, dann wird es in der Bundesliga keinen geben, der ihnen das Wasser reichen kann. Aber wenn eben Bayern mal Probleme hat und jetzt haben sie vielleicht das ein oder andere kleine, man wird sehen, wie sie damit umgehen, dann möchte man halt da sein als Verein. Und da gehört RB Leipzig auf jeden Fall dazu.
Angenehm selbstbewusste Betrachtung. Und ich finde es auch gut, dass er sagt, die Bayern haben zumindest gerade das eine oder andere kleine Problem. Mal sehen, wie sie damit umgehen.
Ja, das genau das, was wir eben besprechen. Das ist Sturm ist immer noch das große Thema und dann Verteidiger, die haben verletzten Probleme und dann kaufen sie, das muss man sehen, Danny Blind muss gucken, wie funktioniert das dann am Ende. Ja, es ist nicht diese bräsige Ruhe, wo du weißt, so jetzt kommen die so als dicker, fetter Bär aus dem Winterschlaf, die Bayern, und jetzt werden wir wieder 0-2 verlieren und dann, aber die Bayern sind nicht unsere Kategorie. Doch, im Moment passieren da ein paar Dinge, die Torhüter-Geschichte, bin ich wirklich gespannt. Ich habe hier gesagt, Ulla, ich würde spielen, selbst wenn sie Sommer holen morgen, spielt er dann am Freitag?
Also, spannende Frage.
Würde sehr schnell gehen, dann ja, gut, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ja, wenn du in Ruhe deinen Job machen kannst, nee, aus Leipzig hörst du nichts. Nkunku wird zu Chelsea gehen im Sommer, das kommunizieren sie auch ganz offen, sodass da gar nicht erst rumgespekuliert wird. Aber bis dahin, lass uns mal gucken. Und genau das ist das ist so sehr nüchtern und er macht uns ja nichts vor hier. Sondern wenn die Bayern alles bringen, haben wir keine Chance, wahrscheinlich.
Aber vielleicht bringen sie gerade nicht alles.
Aber wenn sie dann nicht alles bringen, sollte man, das ist ja das Problem immer, dass die Bayern lassen was liegen und niemand hebt es auf. Irgendwann könnte es mal passieren.
Ein Spieler, der noch bei Leipzig unter Vertrag steht, Laimer, ist auf der Wunschliste der Bayern. Das ist seit längerer Zeit bekannt und auch da hat Max Eberl eine ganz klare Ansicht.
Also Hugo Novoa haben wir nach Basel verliehen, von dem musste ich mich verabschieden. Kein anderer Spieler wird im Januar verabschiedet werden. Im Sommer stehen da noch einige Fragezeichen im Raum, aber im Januar definitiv muss ich mich noch von keinem mehr verabschieden. Dass das letzten Sommer ja schon ein sehr, sehr heißes Thema war, ich glaube, das war dann doch sehr bekannt. Und dass, glaube ich, die Kontakte da nicht abgeschwächt sind, das ist wahrscheinlich auch so. Ich habe spaßeshalber gesagt, und das meine ich auch so, wenn nur 1% ist, dann werde ich darüber kämpfen, weil Konrad Laimer hätte ich schon gerne auch damals nach Gladbach geholt. Jetzt bin ich ihm hinterhergelaufen, wie Dani Olmo auch. Und jetzt der eine hat keinen Vertrag mehr, der andere nur noch ein Jahr oder 1,5 Jahre. Also das sind schon Aufgaben, die ich gerade zu erledigen habe, die ich versuche natürlich zu lösen im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber dass die Kontakte nicht abgerissen sind, da bin ich auch relativ sicher.
Und auch realistisch, es gilt als ausgemachte Sache, Herr Reif, dass Konrad Laimer zu den Bayern gehen wird, ablösefrei. Im Sommer, brauchen die den eigentlich? Also da im zentralen Mittelfeld, da wurde gerade ein Gravenberg geholt, da ist ein Sabitzer, wir haben Goretzka, wir haben Kimmich. Oder kann man da einfach nicht widerstehen, weil der nichts kostet?
Naja, weil er das hat, was die anderen alle nicht so haben. So gar nicht Weltfußballer werden, sondern einfach mal für Ordnung sorgen. Einfach mal eine Sechser spielen, auch mal mit, so wie man früher mal Sechser spielte. Nicht polyvalent, sondern einfach, geh mal zur Seite, ich muss hier gerade mal wegputzen, dann kannst du wieder hier rumtanzen. Solche Spieler brauchst du, aber in der Tat, das Angebot im Mittelfeld wird dick. Vielleicht landet Kimmich hier als rechter Verteidiger wieder.
Oh, da wäre er bestimmt begeistert.
Da wird er ganz sicher ganz lustig sein. Nein, also.
Oder Sabitzer kehrt zurück zu Leipzig.
Auch das ist denkbar. Der hat sich stabilisiert letzte Saison. Immer noch nicht so wie von allen gewünscht und von ihm am meisten. Aber in der Tat, ja, gebe ich zu, ein bisschen viel. Gravenberg, den Namen, die holst du ja nicht nur, damit du ein dickes Mannschaftsfoto machen kannst, sondern irgendwo muss dann ja was drin sein. Und wenn da nichts kommt, werden sie vielleicht sich auch trennen von dem einen oder anderen.
Marco Reus ist auch einer der Spieler, die jetzt ablösefrei im Sommer sind. Und auch danach wurde Max Eberl gefragt, ob das nicht vielleicht doch einer für RB wäre.
Also Marco Reus, wenn ich das sagen kann, war ja tatsächlich einer so meiner ersten großen Transfers, die ich in Gladbach tätigen konnte. Und ich dachte auch, kein so schlechter. Er hat ja dann leider eine längere Leidenszeit hinter sich haben müssen in Dortmund. Aber ist natürlich jetzt wieder in einer Top-Form, auch wenn er noch mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen hat. Ich sag mal, das Credo, wie wir in Leipzig arbeiten und wie ich es mir auch immer in Gladbach vorgestellt habe, ist dann doch eher das jüngere Genre, also Spieler zu finden, die man entwickeln kann, die mit uns erfolgreich sein können, hoffentlich länger bleiben. Aber man sieht ja jetzt bei Christo vielleicht, bei Konrad, dass natürlich auch da die Wege sich trennen können. Markus dann eher die Kategorie Führungsspieler, Schlüsselspieler, der einen Kader natürlich nochmal durch seine Erfahrung auch stärker machen kann. Generell ist es so, dass ablösefreie Spieler doch jetzt einen sehr, sehr großen Markt gefunden haben. Das kriegt man immer mehr mit. Früher waren so dieses letzte Jahr Ablösen noch generiert. Heute lassen Spieler auch Verträge auslaufen. Und wenn Spieler ablösefrei sind, dann sollte man sich mit jedem Einzelnen zumindest beschäftigen.
Fand ich jetzt interessant, Herr Reif. Erst macht er die Tür total zu. Also passt nicht in unsere Strategie. Und dann öffnet er sie zumindest so weit, dass deutlich wird, ja, so ein Führungsspieler, wer weiß, vielleicht könnte das in der Phase, in der wir uns bei RB befinden, gerade wenn Nkunku dann auch im Sommer geht, mal 1-2 Jahre ganz gut tun, wenn uns einer erzählt, wie das bei einem anderen Verein gelaufen ist. Sie nicken die ganze Zeit, das freut mich.
Ja, weil die sagen, die Phase, das könnte ja auch ein bisschen ein Umdenken sein. Eberl ist neu und ein bisschen Umdenken bei Leipzig. Also wir holen immer Junge und entwickeln sie und dann wie so ein Durchlauferhitzer und dann gleich steht draußen schon der mit laufendem Motor der Wagen zum Flughafen nach Chelsea, nach was weiß ich wo überall hin. Vielleicht sagen sie, guck mal, wir etablieren uns jetzt da oben. Und wenn wir uns das da oben etablieren wollen, müssen wir auch ein paar bisschen anders denken. Nicht einfach nur im Pass Geburtsdatum, sondern was kann der uns leisten, 2 Jahre? Und brauchen wir vielleicht so dieses überbordende Talent, so Olmos zum Beispiel. Aber ist das ein Führungsspieler, Olmo? Nee, glaube ich nicht. Und noch nicht zumindest. Und da so ein Dazutun, das verändert ein bisschen das ganze Gefüge, macht es stabiler. Und wenn du sagst, ja, wir wollen die Bayern angreifen irgendwann mal und zumindest immer da sein, dann geht das nicht nur mit den jungen Willen, sondern dann muss man auch mal ein bisschen gucken. Und deswegen, ich glaube es nicht, dass Reus innerhalb der Liga wechselt, aber das, was Eberl da sagte, zeigt mir, dass sie ein bisschen anders denken.
Also Herr Eberl, als Dankeschön für Ihren Studiobesuch bei Bild TV haben wir Ihnen das Transfergeschäft ein bisschen erleichtert. Sabitzer und Reus ab Sommer, das wäre doch was für RB. Und vor allen Dingen wären beide weiter in der Bundesliga. Und wer weiß, wie der Meisterkampf dann in der kommenden Saison laufen würde. Jetzt gehen wir am Ende nochmal in den internationalen Fußball. Und wir schauen nach Frankreich, wo Paris gespielt hat. Genau die Helden mit Messi, mit Neymar. Und sie haben verloren bei Stade Rennes. Hakimi sieht da schlecht aus bei diesem Zweikampf an der Torauslinie. Und dann ist es Traoré, der für Stade Rennes trifft. Paris besiegt. Mbappé saß zunächst nur auf der Bank, wurde dann in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Aber das reichte nicht mehr, um diese Auswärtsniederlage von Paris an der Stelle zu verhindern. Haben wir ganz am Ende noch mal kurz Mbappé gesehen. Also Paris verliert bei Stade Rennes und das hat der Verfolger genutzt, denn Lens hat gegen Auxerre gewonnen, 1-0. Auch das Tor haben wir dabei, war ein Elfmeter, Foul an Haidara. Klare Sache und den fälligen Strafstoß verwandelt Frankowski zum Sieg für Lens. Damit machen sie 3 Punkte gut auf Paris Saint-Germain. Und wir werden uns in der Tabelle das einmal ganz kurz anschauen, wie die Lage dort in Frankreich jetzt ist. Man sagt ja immer, eigentlich interessiert uns der Meisterkampf da nicht, weil es keiner ist. Wenn man es jetzt so sieht, Herr Reif, 19 Spieltage absolviert, 3 Punkte Unterschied, immerhin.
Immerhin.
Ich will es nicht heißer machen, als es gut aus Ihrer Sicht schon gar nicht ist. Ich weiß, wie Sie da gepolt sind.
Ob uns der Meisterkampf interessiert, ist nicht das Thema, sondern interessiert der Paris? Das ist die Frage. Und wir haben vorhin Hakimi gesehen. Also so hätte der bei der WM, wäre Marokko nie so weit gekommen, wenn er so Fußball gespielt hätte. Und er wird auch gegen die Bayern jetzt im Achtelfinale nicht so verteidigen. Aber sie fahren halt nach in die Bretagne, dort zieht's und es ist kalt und es regnet. So, und dann, das ist das Schicksal von Paris Saint-Germain. Sie sind mit dem Kopf längst woanders, sind noch einige bei der WM. Messi feiert immer noch innerlich und die anderen
denken schon an die Bayern, würde ich vermuten.
Und die anderen sind im Champions League Achtelfinale. Aber es ist doch schön, die Provinz, das ist die Norden Frankreichs, Lens, Kohlerevier, Lens letztes Jahr, vor 2 Jahren war es Lille. Das ist schön, sehr schön. Sie bleiben dran. So wie bei uns. Wenn Paris was hinschmeißt, dann einfach mal da sein. Lille hat's gemacht.
Zuschlagen.
Ja, zuschlagen.
Gucken wir nach Italien. Da ist bald nicht mehr viel mit zuschlagen, denn Neapel hat auf so beeindruckende Art zugeschlagen an diesem Wochenende gegen Juve, dass man sagen muss, komm, genießt die letzten Spieltage auf dem Weg zur Meisterschaft. Hier ist es dann der Abstauber von Osimhen, wieder mal der Nigerianer, über den später noch zu sprechen sein wird. Hier legt er vor auf den Georgier Kvaratskhelia. Die große Herausforderung, was die Namen bei Neapel betrifft. Di Maria ist es dann, der verkürzt auf 2-1. Und wer dachte, ha, da kommt Juve noch. Nix da, ganz im Gegenteil. Es gab die Komplettzerstörung. Und wir schauen uns das 3-1 von Rahmani an.
Nein, das war schon beeindruckend. Und Neapel kam nach der Niederlage, der ersten Niederlage der Saison überhaupt gegen Inter.
Hier sehen wir nochmal Osimhen. Entschuldigung, dass ich Sie kurz unterbreche. Zum 4:1 Traumflanke. Wieder per Kopf trifft er sein 12. Saisontor. Und dann ist es am Ende nochmal Elmas abgefälscht. Okay, aber ein saftiges 5:1.
Ein unitalienisches Ergebnis und für Juve eine sportliche Katastrophe. Und das trifft sie ins Mark. Und das klärt eigentlich, also Juve wird es nicht werden, der so Neapel dran hindern kann. Nein, aber bei Neapel sagt man immer, das ist, hat so ein bisschen Tradition, die Hinrunde ist super und danach kommt irgendwie unerklärlich, kommt irgendwie ein Tief. Und da haben sie letzte Woche bei Inter verloren, 0-1, erste Niederlage und in Italien hieß es, so pass auf, so damit hätte sich die Nummer mit denen erledigt jetzt bald. Und dann kommen sie zurück und hauen Juventus kurz und klein. Das ist schon gut. Das ist Arsenal und Neapel. Wenn du da richtig lustigen Fußball sehen willst, bist du da richtig.
Und daran haben wir großes Interesse. Trotzdem wollen wir noch mal schauen, was die beiden Mailänder-Clubs an diesem Wochenende veranstaltet haben. Inter spielte gegen Verona und Milan bei Lecce. Hören und schauen wir mal rein.
Inter Mailand empfängt Verona und hier steht ein Weltmeister im Fokus, Lautaro Martinez, der Argentinier auch direkt in Lauerstellung. Dritte Minute, Angriff Inter Mailand, Gagliardini, aber der Weltmeister macht's. 1:0 für Inter Mailand und Saisontreffer Nummer 9 für Lautaro Martinez. Und wieder der Argentinier, mit Gefühl im Abschluss, aber zuvor zu grob. Tor wird wegen Foulspiel zurückgenommen. Mailand holt sich den Dreier dank eines Treffers von Lautaro Martinez. Bei Lecce AC Mailand geht es auch rasant los. Blain hier mit dem Karatesprung und die Hausherren gehen in Führung. Doch, aufgepasst, Blain verfehlt. Aber Hernandez drückt den Ball dann doch noch mit der Schulter ins eigene Tor. Lecce hier mit der kurzen Ecke. Schön rausgespielt und klasse Kopfball von Bachirotto zum 2:0 für Lecce. AC Mailand im Zugzwang sind sie hier doch klarer Favorit. Es wird chaotisch. Erst Tiki-Taka und dann der Schlenzer von Rafael Leao. Lecces Abwehr steht still und Mailand trägt den Ball förmlich ins Netz. Kopfball als Vorlage zum Kopfballtor. Calabria macht den Ausgleich. AC Mailand sichert sich noch den Punkt und bleibt auf Tabellenplatz 2.
Bleibt auf Tabellenplatz 2 und das schauen wir uns jetzt noch einmal an beim Blick auf die Tabelle, wo dann auch ganz deutlich wird, dass der SSC Neapel seine erste Meisterschaft seit 1990, damals noch mit Diego Maradona, tatsächlich eigentlich nicht mehr zu verhindern ist, oder Herr Reif? 9 Punkte Vorsprung sind es jetzt auf
Mailand. Wie gesagt, noch ist dieser Fluch hängt immer noch irgendwo, aber sie bekämpfen ihn mit einem 5:1. Das ist schon ein Ausrufezeichen. Ja, es könnte passieren und es ist nicht hoch genug einzuschätzen.
Vor Milan, dann Juve, dann Inter, Lazio Rom, Atalanta, AS Rom. Also spannend wird auch da der Kampf um die Champions League Plätze, denn das geht wirklich bis Platz 7, bis zu
Mourinho Rom.
AS Rom. Und der wird alles dafür tun in Sachen Champions League. Ja, erstes Zwischenfazit international. Sie haben es gerade einmal schon gezogen. Mit Arsenal und Neapel haben wir zwei Mannschaften, die einen großartigen Fußball spielen.
Und die nicht ihre Ligen standen,
die nicht dominieren.
Ja, und die standen nicht im Buch, dass du jetzt um die Zeit, dass du das in England, Arsenal, ja selbstverständlich, oder Neapel, Italien. Hoho. Das ist, es gibt es noch im Fußball.
Und gleichzeitig
das ist so tröstlich.
Haben wir in Frankreich, Spanien und auch Deutschland zumindest die Situation, dass es alles noch nicht ganz.
Es ist noch nicht alles
so klar. Ist.
Irgendwie wie immer.
Aber ich sehe schon, bei der Bundesliga kriege ich sie nicht heiß gequatscht. Wenn es am Freitag tatsächlich eine Niederlage in Leipzig geben sollte für die Bayern,
Meisterkampf,
dann sind wir im Geschäft.
Dann Meisterkampf.
Aber volle Lotte. Das werden wir besprechen am Freitag. Zunächst nochmal wieder mit dem Blick auf den Abend. Und das ist vielleicht schon ein bisschen angeklungen. Wir werden uns mit Dortmund und Bayern am Freitag ein bisschen ausführlicher beschäftigen, inwieweit da gerade nicht nur die Rückrunde, sondern auch die nächsten Jahre geplant werden. Das also dann das nächste Mal bei Reif ist live. Für heute sage ich Ihnen Dankeschön, Herr Reif. Wir sehen uns wieder und hören uns wieder hier am Freitag um 10.30 Uhr wieder live bei Bild.de und live bei YouTube mit der nächsten Folge von Reif ist live. Wir sagen Dankeschön fürs Zuschauen und Zuhören und dann geht's bald wieder los mit der Bundesliga. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen. Schöne Woche.